Diese Finanzregeln kannst du ruhig brechen.
Wie bitte?
Ja, wir diskutieren heute, welche Regeln und Ratschläge rund um Geld du brechen kannst, zumindest unserer Meinung nach. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig für diese Regel, habe ich mir nämlich gedacht. Man sagt ja immer, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Finde ich jetzt keine gute Lebensweisheit.
Geht so.
Ich würde immer eher sagen, es hat einer meiner Uni-Dozenten immer gesagt. Wer Regeln
der war
kennt,
kein Jurist, der war kein Jurist.
Nein, genau, der hat immer gesagt, wer Regeln kennt, darf sie brechen.
Aha.
Und das finde ich jetzt tatsächlich eine bessere Herangehensweise.
Kommt drauf an, welche Regeln.
Dann weißt du immerhin, worauf du dich einlässt. Davon gehen wir jetzt mal in dieser Folge Geldkreis einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp einfach aus und wir sagen dir, welche Regeln wir jeweils brechen und was der andere so davon hält. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Yes. Auch nochmal der Hinweis, falls du so eine Frage rund um deine Finanzen oder Finanzregeln hast, wo du einfach bisher nicht fündig geworden bist oder dir ist noch nicht so ganz klar geworden, was das jetzt eigentlich heißt, dann können dir unsere Expertinnen und Experten wahrscheinlich weiterhelfen. Und zwar im Finanztipp-Expertengespräch, da kannst du dann deine Frage stellen, zum Beispiel an Saidi, an Hermann oder an unsere wahnsinnig vielen Expertinnen oder Experten.
Auch mal an Emil.
Kann auch passieren. Ich bin da manchmal als Moderator dabei. Also du kannst auch mich fragen und schau einfach mal rein. Den Kalender für die Expertengespräche verlinken wir dir unter unserem Podcast. Ja, und dann machen wir es mal ans Regelnbrechen.
Okay,
ich habe mich schon gefreut.
Du fängst an.
Genau, also ihr habt dazu bestimmt natürlich auch eine Meinung zu unseren brechbaren Regeln. Und die kannst du natürlich unter unserem Podcast kommentieren, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei YouTube.
Sehr gerne.
Hau deine Meinung gerne drunter.
Das wird lustig.
Dann lege ich mal los und zwar mit fragwürdiger Buchführung.
Okay.
Ich bin ja so ein Budgetverplaner. Also ich verplane Budgets für Dinge und meine ganzen fixen Ausgaben gehen in so Unterkonten und sind damit dann verräumt.
Wie viel hast du davon ungefähr?
3.
3. Okay,
das also
ist halt die noch verhandelbar. Ja, okay.
Die wichtigen Dinge sind erledigt und das läuft da dann auch mit automatischen Abbuchungen. Also ich muss nicht von da irgendwas bezahlen.
Ja, okay. Mhm.
Das ist quasi nur so ein Rangierbahnhof.
Ja.
Was aber natürlich dazu führen kann, dass manchmal Ausgaben auftauchen, wenn Budgets schon verbraucht sind.
Mhm. Klar, weil man halt nicht dran gedacht hat. Ja.
Natürlich würde man dann eigentlich brav das Geld vom Tagesgeldkonto holen und dann im nächsten Monat auf das Tagesgeld wieder drauf überweisen.
Also auch von deinem Notgroschen de facto, oder?
Genau, oder vom Notgroschen, ja.
Mhm.
Ich habe auch so einen extra Puffer beim Tagesgeld.
Okay.
Aber viel zu kompliziert, die einfache Lösung und fragwürdige Buchführung. Mach's mit der Kreditkarte, bezahl's nächsten Monat.
Wow, okay, krasse Sache. Also ich finde so ein bisschen in dem Moment, dass du dich selbst bescheißt.
Ja, klar.
Schon, oder?
Ja.
Also du schiebst die Ausgabe, ich meine, natürlich passiert jetzt nichts und wenn du es mit einer Kreditkarte, die wir empfehlen, machst, dann
kostet
nichts, du grenzt nicht irgendwie in eine Schuldenfalle, also irgendwie zahlst nicht zweistellig Zinsen da drauf und so, das verstehe ich schon, aber irgendwie fühlt sich das, also ich würde das nie machen und irgendwie fühlt sich für mich so nach, ich scharre das mal, also ich scharre so ein bisschen was auf diese Ausgaben drauf, ne, so ein bisschen Erde, damit ich die nicht sehe, aber leider buddeln die sich von selber wie so ein Maulwurf jetzt wieder aus.
Die Ausgaben unter den Teppich
unter den Teppich gekehrt, ganz klar.
Ich finde aber tatsächlich, dass das viel einfacher ist, als sich den Aufwand zu geben und das Geld vom Tagesgeld zu holen und wieder dahin zurückzuschieben, dann im nächsten Monat und sowas. Da kannst du es einfach gleich so machen. Das kannst du entspannt über dein Girokonto regeln.
Okay.
Man darf natürlich, wie oft kommt es vor? Einmal in 12 Monaten.
Okay. Klang jetzt so, als ob das so die
Regel
ist, so nicht jeden Monat.
Genau, das sollte nicht die Regel sein. Man sollte natürlich sein Geld im Griff haben. Aber ich finde, wenn man das mal macht, ist das absolut okay.
Also
auch wenn es fragwürdig ist.
Für mich ist das so ein bisschen so ein Warnschuss. Also erstens, ich habe halt einfach mal eine Ausgabe übersehen. Es hätte mir nicht unbedingt, also klar, wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über 2,50 Euro. Ja? Wir reden wahrscheinlich schon eher was Dreistelliges oder irgendwas.
Ja, oder halt irgendwie 150 Euro.
Ja, oder so. Genau. Und dann denke ich mir ja schon, ich habe zu knapp geplant. Ja, und deswegen will ich dann im Grunde genommen auch an mein Tagesgeldkonto tatsächlich rangehen, ja, weil ich sehe halt die Lücke sozusagen. Ja, das ist auch so ein Rim. Also es ärgert mich dann auch, wenn ich das machen muss, ja, weil ich habe ja, also früher, weiß ich noch, habe ich immer die Autoversicherung im Januar übersehen. Das war so ein Klassiker, das passiert mir mittlerweile nicht mehr. Ja, aber es sind meistens, bei mir ist es meistens irgendwelche Ausgaben mit den Kindern, die ich ein bisschen, wo ich nicht mehr den Überblick so, haben wir das Ferienlager oder den Sport, die Sportaktivität in größerer, also irgendein Turnier, auf das man fährt, schon bezahlt und dann wird es dann sofort immer dreistellig natürlich. Und das, ja, übersehe ich halt im Alltagsstress manchmal, aber es ärgert mich dann trotzdem genug, um zu sagen so, jetzt ärgerlich, dass du die 400 Euro Ausgabe übersehen hast.
Ihr seht, Saidi macht brav das Tagesgeld. Ich mache die Shady-Variante mit der Kreditkarte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Saidi. Was findest du okay, welche Regel zu brechen?
Also, weil wir jetzt gerade über mein Tagesgeldkonto geredet haben, mein Tagesgeldkonto aktuell ist nicht gut verzinst. Ja, ich glaube, ich kriege im Moment 0,75.
Alle Tagesgeldhopper spüren jetzt so eine Erschütterung
der Macht. Ja, genau, jetzt wird der Grund unter ihnen sozusagen. Genau, aber ich bin ja halt eben nicht so ein richtiger Tagesgeldhopper, muss man sagen. Natürlich habe ich mein Tagesgeldkonto in meinem Leben schon ziemlich oft gewechselt. Ich glaube, weiß ich nicht. Also ich wirklich schon oft, aber das ist natürlich auch schon über viele, mittlerweile Jahrzehnte. Ja, und insofern nehme ich das dann zwischenzeitlich schon immer in Kauf und das hatte mal ganz gute Zinsen und ist natürlich jetzt auch, wie viel, so viele Tagesgeldkonten, schon ordentlich nach runter gegangen auf 0,75. Also das eine ist, muss man ja sagen, dass der größte Teil von meinem sicher angelegten Geld, mein klassischer Sicherheitsbaustein, meine sonstigen Rücklagen ja auf dem Geldmarkt-ETF mittlerweile liegt, weshalb mir das viel weniger wehtut. Das ist ja nur ein Notgroschen letztendlich auf dem Tagesgeldkonto, dass der jetzt nicht mehr so gut verzinst ist. Zweitens muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Zinsen natürlich in den letzten, wie lang ist der Zinszyklus jetzt, irgendwie 12, 18 Monate, sowas in der Richtung, natürlich auch ordentlich gesunken sind. Das heißt, irgendwie die Zeiten von 4% Zinsen sind halt lang vorbei. Ja, bei 2% bist du sozusagen das höchste der Gefühle gefühlt und realistisch sind halt irgendwas sowas 1,5, 1,75, ja? Also im Bereich der EZB-Leitzinsen. Und da liege ich halt nur einen Prozentpunkt drunter. Das ist zwar jetzt nicht hübsch, ja? Aber es ist auch nicht so dramatisch, nicht so die Welt. Es ist nicht die gleiche Welt, wie wir sie in der Nullzinsphase hatten, wo du gesagt hast, es ist total egal, ja, weil es gibt nirgendwo Zinsen.
Es gibt nirgendwo irgendwas.
Es spielt ja gar keine Rolle, ob du 0,1 oder 0,2 irgendwo kriegst. Aber für mich ist da der Leidensdruck sozusagen nicht hoch genug. Und am Grunde genommen, woran liegt es denn? Ja, ist Faulheit. Muss man ganz klar sagen. Ja, es ist einfach Bequemlichkeit, dass ich nicht mir jetzt sozusagen die Zeit genommen habe, ein neues Tagesgeldkonto zu eröffnen, mich an den neuen Login zu gewöhnen und all diese Geschichten und das Geld darüber zu schieben. Zuletzt habe ich mal diese Zeit, da kommen wir bestimmt heute auch noch drauf, habe ich schlichtweg für eine Steuererklärung verwendet. Also wenn ich das jetzt mal so über meine Zeitbuch führen würde, ja, das bisschen Zeit, was ich irgendwie so in mein eigenes Geld reingesteckt habe, habe ich für eine Steuererklärung verwendet, weil da springt wesentlich mehr bei raus als bei einem Wechsel des Tagesgeldkontos.
Du kennst die beiden magischen Worte für deine Situation, Saidi, Passwortmanager.
Okay, ja. Aber es geht nicht nur im Passwortmanager, jetzt irgendwie mich da anzumelden, ein Ident zu machen, Video-Ident. Ja, ich weiß, so lange dauert es auch wieder nicht.
Aber was wäre zum Beispiel mit Weltsparen? Das würde ja, also wir haben ja zum Beispiel auch immer gute Tagesgeldangebote bei Weltsparen. Das würde ja dein Problem lösen.
Ja, war ich auch schon mal und dann gab es halt irgendwo anders, also kann ich auch genauer sagen, wusste, was war. Ja, das war damals Check24 oder C24 Bank, ja. Gab es aber woanders ein gutes Tagesgeld und dann musste ich da wieder raus, sozusagen, ja. Und irgendwo, deswegen hat sich dieses.
Das heißt, du zahlst
nicht
quasi
nachhaltig für mich bewährt.
Du zahlst jetzt den Preis für deine damalige Gier eigentlich.
Ja, natürlich. Das ist ja immer so. Wenn du in gewisser Weise auf, Aktionszinsen setzt, aber erkennbar hohe Zinsen setzt bei einem Tagesgeldkonto, musst du damit rechnen, dass das irgendwann nach unten geht. Die Frage ist halt immer, wie radikal geht's nach unten? Und schon insgesamt für mein Gefühl ist, weil insgesamt das Zinsniveau halt nicht mehr so hoch ist, sind jetzt sozusagen die Opportunitätskosten, also das, was ich halt nicht an Zinsen pro Jahr einnehme, ist mir im Moment den Eck nicht wert.
Ich muss sagen, ich bin einerseits ein bisschen enttäuscht.
Klar.
Muss ich wirklich sagen. Andererseits finde ich, es ist besser, also für viele Leute, die Geld anlegen, ist vielleicht auch bei dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, auch in deinem Umfeld so, bei vielen Leuten, die anfangen, Geld anzulegen, ist immer der Fokus so ganz krass auf die Zinsen vom Tagesgeld gerichtet. Da bist du immer so laserfokussiert da drauf. Aber ich finde, es ist wichtiger, also wenn dein ETF-Sparplan steht und du das machst, dann ist der Tagesgeldzins jetzt nicht vernachlässigbar, aber fast vernachlässigbar im Vergleich, weil es ist ja eine Sicherheit, also es ist eine sichere Geldanlage und du wirst damit kein Vermögen aufbauen. Und das ist ja bei dir der Fall. Also einerseits denke ich mir so, ich hätte jetzt schon irgendwie erwartet, dass er ein gut verzinstes Tagesgeldkonto hat. Andererseits finde ich es aber okay, das so zu machen, weil wenn ein Sparplan steht und man ein Depot hat und da monatlich investiert, dann finde ich das ein bisschen vernachlässigbar.
Ja, und der große Kicker bei mir ist tatsächlich der Geldmarkt-ETF. Also ich habe das schon mal mehr, nicht schleifen lassen. Also als zu Zeiten der Zinswende sozusagen, ja, habe ich in gewisser Weise mehr Geld verloren. Warum? Weil ich gewartet habe. Ja, weil ich gewartet habe, wann endlich das quasi das beste Tagesgeldkonto in Anführungszeichen daherkommt, wo ich dann mein gesamtes sicher angelegtes Geld.
Das heißt, du hast quasi den Pulver-Trockenhalten-Fehler, den wir oft bei so ja, Trading-Sachen.
Ja, aber es ist ein bisschen umgekehrt. Ich habe nicht gewartet, bis die Kurse runtergehen, sondern ich habe, oh, jetzt gibt es irgendwie, was waren das damals? Ich weiß nicht mehr, 3%, dann gab es 3,25%, 3,5% und ich habe das ja natürlich bei uns auch beruflich bedingt live mitbekommen und so, ja, da kommt bestimmt nochmal was Besseres. Und da nimmt so ein Geldmarkt-ETF dir halt unglaublich viel ab. Ja, weil da liegt natürlich die Masse von meinem sicher angelegten Geld und da muss ich mir um die Zinsveränderungen keine Sorgen machen, weil der schwimmt halt immer so schön mit.
Ja. Ja. Trotzdem leicht Enttäuschung.
Das war in diese Folge eingebaut, glaube ich, oder? Das ist der Witz an der ganzen Geschichte.
Man sagt ja immer, das ist bei mir so ein Ding, wo ich Finanzregeln breche, man soll sich nicht von Bonusprogrammen locken lassen.
Grundsätzlich würde ich sagen, ja, man muss halt genau hinschauen. Was für Bonusprogramm, von was Bonusprogramm lässt du dich denn locken?
Also ich lasse mich schon von Bonusprogrammen locken, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, wenn man mal ehrlich ist, hat man gar nicht so viel Bock, immer bei anderen Seiten irgendwelche Sachen zu buchen, sich da einen Account zu machen.
Ja, gut. Mhm. Also die Kundenbindung funktioniert bei dir.
Die Kundenbindung funktioniert und man muss halt auch wirklich sagen, wie groß sind dann die Preisunterschiede bei so einer Hotelbuchung? Also es sind irgendwie 10 Euro, 20 Euro, vielleicht sind es insgesamt 100 Euro. Okay, aber du kannst natürlich auch du kannst ja entweder Punkte auszahlen lassen, du bekommst Rabatte und man kann schon, wenn man das ehrlich gegenrechnet, kommst du aufs Gleiche raus ganz oft.
Ja, weiß ich nicht. Lustig, also da bin ich sehr viel mehr Pfennigfuchserei. Also mir würde es in aller Regel nicht einfallen, einfach mal, nennen wir es mal beim Namen, ne, nur Booking.com aufzumachen, ja, und einfach direkt ein Hotel zu. Das mache ich schon mal, aber dann muss es wirklich um was. Also erstens muss ich dann unter Zeitdruck sein. Ja, das dann, glaube ich, mache ich das mal. Und dann muss es um Preise gehen, die sich irgendwie, also typischerweise die eine Übernachtung halt sozusagen, ja, also wenn ich jetzt irgendwann mal eine Nacht in Berlin bleibe und so weiter, dann schaue ich nicht so ganz genau hin. Aber wenn es, sobald es um mehrere Tage geht, vor allen Dingen dann mit der Familie, wo es dann natürlich sofort höher dreistellig wird, käme mir nie in den Sinn. Also was ich praktisch immer mache, ist auf der Seite von einem Hotel noch nachzuschauen. Wenn das nicht transparent ist, dann ist das sofort weg, ja, das muss sofort online vergleichbar sein. Und dann würde ich natürlich schon mit anderen Anbietern, ob das jetzt Check24 oder andere Reiseseiten sind, würde ich in aller Regel schon vergleichen.
Was zum Beispiel so ein Fall ist bei mir, ich habe früher immer, wir empfehlen ja zwei Mietwagenplattformen, billigermietwagen.de und ja, Check24, ja, als Mietwagenvergleich. Und ich habe früher immer bei billigermietwagen.de gebucht. Mhm. Und ich habe seit jetzt auch schon einiger Zeit mein Girokonto bei C24.
Ja.
Das heißt, du sammelst diese ganzen Check24-Punkte.
Ja.
Was habe ich dann natürlich gemacht für das Bonusprogramm? Ich buche natürlich jetzt den Mietwagen auch da, weil ich diese Bonuspunkte
bekomme. Also funktioniert das Programm da?
Es hat total funktioniert. Ich bin natürlich total drauf reingefallen. Ja. Ne? Hier, ich bin diese Regel gebrochen.
Ja.
Aber du kriegst halt diese Punkte. Ne? Dann kannst du dir die auszahlen lassen irgendwann, wenn du genügend hast. Und
also sieht man mal, wie unterschiedlich wir sind. Ne? Weil ich schaue da überhaupt nicht drin. Ich kriege auch ab und zu mal bei Check24 natürlich dann, wenn ich zum Beispiel
Hotel buche. Lass dir die Punkte auszahlen, geh mit der Familie zu McDonald's oder so. Ist doch schön.
Ich lasse mir diese Punkte auch alle heiligen Jahre mal auszahlen. Ja, aber ich schaue überhaupt nicht drauf, wie viele Punkte ich jetzt wo verdiene oder ob mir das was. Also das spielt in meiner Wahrnehmung tatsächlich keine Rolle.
Siehst mal, was du versäumst.
So unterschiedliche Geschichten. Ich meine, da können wir gleich bei mir über das nächste reden. Ich habe natürlich schon mal meine Kfz-Versicherung über Check24 gewechselt. Ja, total überraschend.
Es gibt Punkte.
Wir empfehlen ja auch, es entweder über Check24 oder Verivox zu machen. Aber ich
und dann mal, Kreuzvergleich mit
genau. Und ich habe jetzt aber meine schon seit einer ganzen Weile bei der Hook24. So, und jetzt geht es nämlich das nächste los. Ja, obwohl meine Daten noch bei Check24 hinterlegt sind, bin ich jetzt wieder zu faul letzten Herbst gewesen, ja, jetzt sozusagen den Vergleich zu machen. Warum? Weil ich das ja mit den Hook24-Daten hätte vergleichen müssen. Und irgendwie war da so ein Hinderungsgrund. Der Hintergrund ist natürlich, ja, ich habe das in den letzten Jahren schon immer wieder mal so gefühlt jedes zweite Jahr gemacht.
Du weißt, du kannst zwei Browser-Tabs nebeneinander aufmachen.
Ja, genau. Aber das war mir schon alles viel zu ektig. Warum? Weil ich natürlich in den letzten Jahren gelernt habe, dass das Ersparnispotenzial ziemlich gering war. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich gewechselt habe, habe ich mich dann noch immer gefreut, 50 Euro einzusetzen. Aber es hat mich dann halt dann doch
ein bisschen... Du bleibst ja jetzt, wenn du es gut machst, zahlst du den gleichen Beitrag nochmal gefühlt.
Ja, genau. Also irgendwie sowas in der Richtung, ja. Und das ist sozusagen für mich, ich habe da so eine Art von internen Stundenlohn, glaube ich, sozusagen. Also wie viel ist mir meine Zeit wirklich wert? Und für die Ersparnisaussichten ist mir der Aufwand dann zu groß. Das ist was komplett anderes als bei meinem Lieblingswechsel, nämlich Stromanbieter wechseln. Ja, also gefühlt nach 10 Minuten, na, nicht mal. Keine 10 Minuten erledigt. Ja, und damit habe ich mir dann eher mindestens 50 Euro typischerweise erspart, wenn nicht 100 Euro. Das ist völlig okay. Da ist mir aber das ganze Gefrickel bei Kfz dann für so eine geringe Ersparnisaussicht tatsächlich zu mühsam. Weil ich muss ja dann doch überprüfen, stimmen die ganzen Daten, die ich jetzt damals eingegeben habe, noch oder hat sich das nicht geändert? Dann muss ich den
Kilometerstand
nachschauen. Ich glaube, allein das, dass ich jetzt runterrennen müsste zum Auto und das nachschauen würde, ist mir irgendwie schon zu doof. Kannst du nicht anders
sagen. Verstehe ich. Ist bei mir auch so. Kilometerstand ist echt so eine nervige Baustelle.
Es ist lächerlich. Du musst ja eigentlich nur kurz mal rausgehen. Ja, aber wahrscheinlich hat es an dem
Tag... Ja, aber du musst halt rausgehen.
Genau. Wahrscheinlich hat es an dem Tag im November, wo ich das hätte machen können, geregnet.
Und immer,
dann war's mir schon so blöd.
Immer, wenn du im Auto sitzt, vergisst du es
ja,
halt.
No way. Ja, denke ich nie dran.
Vorm Aussteigen genau. Oder so.
Jetzt werden wahrscheinlich sagen, ja, mach halt ein Foto. Ja, denk mal dran, da ein Foto zu machen.
Ja. Einerseits verstehe ich es, andererseits muss ich sagen, dafür, dass ich so für die Bonusprogramme kritisiert wurde, machst du genau das Gleiche.
Das ist lustig, was für Angewohnheiten, was für Money Habits man dann halt jeweils
und es ist ja literally dasselbe. Du bist einfach zu faul, die Versicherung zu wechseln und ja. Ich bin dann einfach zu faul, woanders zu buchen, absolut. Weil ich mir denke, schöne Bonuspunkte.
Ja, ich glaube, bei dem Hotel, weil du vorhin die Hotelbuchung angesprochen hast, da bin ich halt schon im Vergleichen drin, also bin ich schon im Suchmodus drin sozusagen, ja. Und da ist es für mich dann gefühlt nicht so ein Aufstand und es geht ja auch erheblich schneller.
Jetzt ja, bloß es ist natürlich positiver, es ist der Urlaub, es ist nicht die Kfz, also nichts gegen Kfz-Versicherungen, aber es ist schon auch ein besseres Gefühl.
Das hat es bei mir nicht, da ist schon der Pfennigfuchser-Modus bei mir angeschaltet sozusagen, ich will jetzt nicht zu viel bezahlen für dieses Hotel, aber ich bin halt schon in diesem Suchmodus drin, ja, und habe meine Daten irgendwo, sagen wir mal, bei Booking.com eingegeben, also die Daten, das ist ja nicht viel, ne? Also das ist ja das Gute, muss nicht viele Daten eingeben. Reisezeitpunkt, wie viele Personen und vielleicht noch ein oder zwei Filtereinstellungen. Und weil ich schon in diesem Modus drin bin, gehe ich dann auch auf eine andere Seite und schaue mir das an. Aber zu diesem Kfz-Versicherungswechsel, da muss ich mich halt extra aufraffen sozusagen. Ne? Also Sonntagabend hole ich mir jetzt den Laptop her auf die Couch oder setze mich hier an den Schreibtisch her und jetzt muss ich mich erstmal geistig damit drauf einlassen.
Ich muss jetzt eine wichtige Frage stellen, wahrscheinlich auch für alle Nutzerinnen und Nutzer. Wenn du jetzt im Urlaub bist, sag mir, du bist zur Italien-Strandpromenade und du möchtest ein Eis. Gehst du dann zuerst besten Eisdiele oder läufst du einmal entlang?
Nee, weder noch, zur zweiten. Weil, das haben meine Kinder auch schon gelernt, sozusagen. Nicht bei der Erstbesten. Warum? Weil das setzt sozusagen, die erste setzt das Preisniveau sozusagen und dieses Preisniveau verifiziere ich an der zweiten. Meistens macht es ja fast überhaupt gar keinen Unterschied, muss man mal ganz ehrlich,
bei sagen. Der zweiten hast du dich dann damit abgefunden.
Bei der ersten hätte ich sozusagen das Gefühl, über den Tisch gezogen.
Und bei der zweiten hast du dich damit abgefunden, dass ja, du über den Tisch gezogen
wird nicht,
bist.
Es ist schweineteuer hier und die nehmen die Touristen aus. Okay, da muss ich den sauren Apfel beißen. Das ist ganz typisch bei mir.
Aber ich habe gehört, wir haben vorhin bei der Kreditkarte, ich habe ja brav eine kostenlose Kreditkarte. Und ich habe aber gehört, du inzwischen auch. Das war aber nicht immer so.
Das ist richtig, ja, genau. Also Kreditkarte war auch so eine Geschichte, die habe ich nicht Ewigkeiten, aber da hat dann meine, kann man glaube ich erzählen, ne, Comdirect irgendwann mal eine Gebühr für die Kreditkarte eingeführt und die haben mich eine ganze Weile lang bezahlt. Warum? Auch wieder Bequemlichkeit sozusagen, ja, weil ich nicht die Notwendigkeit jetzt dringend gesehen habe und die Gebühr waren, ich glaube es war 1,99 im Monat, ja, aber war wieder, genau, ist wieder so 2 Euro im Monat, ja, was, oh Gott, ja. Also es war wirklich reine Bequemlichkeit. Nicht, dass ich irgendeinem anderen Angebot nicht getraut hätte, weil ich natürlich weiß, dass wir hier bei Finanzamt sehr gute kostenlose Kreditkarten empfehlen. Aber auch da, das ist sozusagen quasi ähnlich wie bei dem Tagesgeldkonto.
Kündigungsschreiben und so.
Ja, auch gar nicht mehr das Kündigungsschreiben, aber mich jetzt wieder auch erstmal wo anmelden zu müssen und diese ganze Geschichte, das war mir sozusagen zu anstrengend an der Geschichte. Ich habe es dann aber vor zwei Jahren dann doch irgendwann mal getan.
Ist ja schon ein Thema, das wir oft haben, dass man für vertraute Bankdienstleistungen Geld bezahlt. Also auch zum Beispiel Leute, die bei der Sparkasse noch sind oder bei der Volksbank, Raiffeisenbank, wo man ja auch, also wir empfehlen ja, wir sagen ja auch immer, man sollte nicht für ein Girokonto bezahlen oder auch für eine Kreditkarte. Es machen aber trotzdem viele Leute.
Ich glaub,
aus Bequemlichkeit?
Genau, ich glaube, es gibt einfach zwei große psychologische Faktoren oder Motivatoren dahinter. Das eine ist Bequemlichkeit, so wie bei mir, ja, ach komm, ja, was soll es, auch wenn es 4,99 sind, glaube ich, gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, komm, was soll es, die 5 Euro im Monat muss man sich dann auch mal leisten können. Ich glaube, 5,99, das würde mich schon deutlich mehr stören im Monat. Das wäre das eine, und also diese Bequemlichkeitsgeschichte und dann das, was du gerade gesagt hast, das Vertrauen. Sozusagen, ja, ich gehe zu einer Marke, die ich nicht kenne, wie ist dann der Service, kann ich mich da auf die App wirklich verlassen, funktioniert das alles so? diese Schwelle muss man halt überschreiten und dazwischen steht halt dann auch die Energie und die Energie besteht in Aufwand. Also ich stoße zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel einen Kontowechselservice an und muss dann kontrollieren, wird das alles einwandfrei übertragen, muss vielleicht manuell eingreifen, aber die Energie besteht auch darin so, sich selber zu überwinden sozusagen. Ja? Mhm. Ja? Und da versuchen wir halt ein Stück weit von Finanztipp euch das etwas abzunehmen. Ja? Im Sinne zu sagen, diesen Vertrauenssprung, ja, Leap of Faith, wenn man das auf Englisch einfallen, ja, den versuchen wir euch zu erleichtern. Ja, dass ihr diese Energie nicht aufbringen könnt, weil ihr unseren Empfehlungen wirklich vertrauen könnt, nicht nochmal euch vergewissern müsst, dass das auch passt oder dass da irgendwie Quatsch mit eurem Geld passiert. Nur den prozessuellen Aufwand, jetzt zum Beispiel mit dem Kontowechsel, den können wir natürlich nicht komplett.
Ist aber auch deutlich besser geworden.
Ja, natürlich. Das ist keine Frage. Also keine Frage, wo. Ich kann mich noch an meinen allerersten Girokontowechsel erinnern. Katastrophe, ja. Mit Faxen habe ich dann noch hantiert, ja. Und dann musstest du irgendwie, ja, weil die noch keine digitalen Geschichten akzeptiert haben.
Schau, ich weiß nicht mal, wie man Faxgerät bedient, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe keine Ahnung, wie man Faxgerät benutzt.
Da merkt man dann den Generationsunterschied zwischen uns. Das kann ich mich noch sehr gut erinnern dran.
Jetzt sind wir quasi schon am Ende unserer Folge und freuen uns auf die Fragen. Ich freue mich schon auf die wütenden Kommentare über meine fragwürdige Buchführung.
Hoffentlich gibt es E-Mail.
Und die erste Frage kommt von susan.mds. Hey Saidi, ich bekomme ständig Werbung mit der Aussage, nur der MSCI World reicht nicht aus. Stimmt das?
Stimmt nicht, muss man ganz klar so sagen. Also das ist ja die häufigste Verunsicherung in unserer gesamten Community, dass am MSCI World immer so viel rumgekrittelt wird. Und das ist mittlerweile, hat ein Level erreicht, wo es einfach auch Clickbait-Niveau erreicht hat, weil mit MSCI World, das stellen wir auch selber fest, sich wunderbar Schlagzeilen machen lässt. Der ist halt sehr verbreitet, sehr beliebt und wenn man daran rumkrittelt, dann ja, wird so ein Artikel halt auch sehr schnell, sehr stark gelesen. Ich fasse es kurz zusammen. Meistens geht es darum, dass im MSCI World entweder zu viele US-Titel oder zu viele Tech-Titel drin sind, was praktisch das Gleiche ist, weil die großen Tech-Konzerne, Google, Amazon, Meta und etc. und so weiter, kommen natürlich alle aus USA und dass das viel zu konzentriert sei. Punkt 1, die machen einen großen Teil ihres Umsatzes nicht in den USA, deswegen muss man sich um dieses US-Argument nicht so ganz große Sorgen machen. Was, egal, was man von der dortigen Regierung hält oder nicht, aber das sind Weltkonzerne, die natürlich auch in Deutschland, ganz klar, Geld verdienen und Umsatz machen. Damit ist es sehr viel breiter gestreut. Und gerade weil es eben auch Tech-Konzerne sind, setzen die, also nimm mal Amazon, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja? Also aus welchen Umsatzquellen und Märkten die letztendlich Geld verdienen, das ist an sich, diese eine Aktie ist ja an sich schon ein Konglomerat und damit ist man auch breiter diversifiziert, als man meinen möchte. Und insgesamt, ja, wie will man denn in heutigen Zeiten um den Tech-Sektor rumkommen? Das ist so ein Schlagbegriff, ja, so, oh, das ist so starke Konzentration in Tech. Ja, was heißt denn Tech? Tech ist wahnsinnig diversifiziert und wo sollen denn Gewinne und steigende Gewinne vor allen Dingen in Zukunft herkommen, wenn nicht aus technologischen Neuerungen?
Dann haben wir eine Frage, die muss wahrscheinlich ich beantworten.
Die Fußballvereine. Ja, ja, richtig und so weiter, ja. Also die Frage ist, ich glaube, das kam vom User Andy, ja, was unsere Meinung zu Fußballvereinsaktien, also Aktien Fußballverein ist, ja. Genau, das muss natürlich Emil beantworten.
Ich besitze ja welche. Das ist, glaube ich, das ist schon manchmal in Kommentaren angemerkt worden. Also ich besitze so eine Handvoll Aktien von der Spielvereinigung Unterhaching, das ist ein Regionalligist.
Die waren mal in der Bundesliga, wer es nicht glaubt.
Ja, Ich bin nicht mal Fan, also ich bin auch kein Unterhaching-Fan, bei Weitem nicht. Das ist eine Meme-Aktie, also ich habe die wirklich nur als Meme-Aktie und ich persönlich als Besitzer von Fußballvereinsaktien würde sagen, auf gar keinen Fall Aktien von Fußballvereinen kaufen.
Schön, dass wir Emil nicht mal dazu gebracht haben, es zu sagen.
Das ist also, ich habe das wirklich und ich meine das überhaupt nicht böse der Spielvereinigung Unterhaching gegenüber und noch diese Aktie gegenüber, aber ich habe die als Meme-Aktie gekauft. Das ist der einzige Grund, warum ich die habe, weil ich es irgendwie absurd finde, dass Fußballvereine an der Börse sind. Und ich persönlich, ich finde, man sieht ja anhand der Trainer, auch anhand der Tabellenplatzierungen, die so Vereine über die Jahre haben, Fußball ist ein sehr volatiles und nicht gut vorhersagbares Geschäft, in dem es wahnsinnig viele Unwägbarkeiten gibt und Kapital, Einsatz und Erfolg stehen in überhaupt keiner direkten Beziehung. Das hat ja zum Beispiel der HSV lange Jahre gezeigt. Das wird bestimmt auch zu wütenden Kommentaren sagen. Ich bin ja selber 1860 München-Fan. 1860 München hat auch über lange Jahre gezeigt, dass Kapitaleinsatz nicht zu guten Ergebnissen führt. Deswegen würde ich einfach sagen, unsere Meinung dazu ist, nicht kaufen.
Und wenn, dann ist wirklich als Spielgeld halt sehen,
dass du
eigentlich schon abschreiben kannst, und wenn es zufällig funktioniert, hast du einfach mal im Roulette gewonnen.
Es funktioniert bei mir, wofür es gut funktioniert, wenn du so diesen Moment hast und es passiert irgendwas Krasses, was zum Beispiel Donald Trump würde sagen, der Mond existiert nicht, sowas, dann denkst du dir, wow, was löst das wohl an der Börse aus? Und ich habe da natürlich so ein Ventil, ich kann in mein Depot schauen und kann mir sagen, ich frage mich, was das mit der Unterhachinger-Aktie macht. Dafür ist es natürlich ein gutes Ventil.
Welcome to Emil's World, ja, und ein Einblick in Emil's Gehirn.
Aber ich würde sagen, hat jetzt mit sinnvoller Geldanlage wenig zu tun.
Gut, hat mir das auch geklärt.
Und unsere letzte Frage kommt von Andi-Sangel. Hey Saidi, sind 8 Jahre bei einem ETF ein Anlagehorizont mit kalkulierbarem Risiko?
Nein, ganz klar. Über 8 Jahre kannst du nicht sinnvoll, also kalkulierbar das Risiko einschätzen, denn 8 Jahre sind definitiv auch historisch schon oft vorgekommen, dass sich ein ETF halt schlichtweg da in so einem Zeitraum von einer Krise nicht erholt.
2000 bis 2008.
Ja, 2010 kannst du dann nehmen, kannst du einen längeren Zeitraum nehmen. Also 8 Jahre ist tatsächlich in vielen Fällen zu kurz kalkuliert, und das ist tatsächlich auch das Problem, ja, dass oftmals so Anlagezeiträume von, ich sag jetzt mal irgendwas, 6 bis 8 Jahren, ja, in unserem Leben noch halbwegs irgendwie absehbar sind, man dafür aber nur sehr schwer eine wirklich renditestarke Anlage machen kann. Ne? Weil wenn du auf den Zeitraum anlegst, dann würdest du maximal nur einen kleineren Teil deines Geldes in Aktien schieben, und der Rest muss halt ganz konservativ auf Tagesgeld, Festgeld, Geldmarkt, ETF. Und dann hast du so irgendwie so eine Mischkalkulation, wo die Aktien aber auch nicht der Kicker sind. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also wirklich ein Problem. Und deswegen sagen wir ja ganz oft, dass in aller Regel zum Beispiel das Eigenkapital für eine Immobilie, ne? Also ich bin irgendwie Ende 20, Anfang 30 und stelle mir vor, irgendwann dann jetzt dann mit der Familie in einigen Jahren eine Immobilie zu erwerben, da kannst du in aller Regel kein Aktien-ETF-Risiko eingehen. Und insofern, ja, auf 8 Jahre ist ein schwieriger Zeitraum, wo sich nicht sinnvoll wirklich mit hohen Renditen planen lässt.
Dann sind wir am Ende von dieser Folge, in der ich die fleißigen Budgetierer und ganz viele Fußballfans vor den Kopf gestoßen habe. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich war dafür sehr verbunden.
Wird er ewig anhängen.
In diesem Sinne, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst eine gute Bewertung da, egal wo ihr den Podcast anhört oder anschaut. Wenn nicht, schreibt mir eine wütende E-Mail. Ist okay. Bis zum nächsten Mal.
Und vielleicht findet ihr ja die Folge so cool, dass ihr diesen komischen Podcast mit den zwei, mit den seltsamen Geldangewohnheiten an einen guten, lieben, bekannten Freund oder Freundin weiterempfehlt.
Der die vielleicht auch hat.
Genau. Dann bedanken wir uns sehr dafür. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.